dann wird diese Schrift, allein die Schrift, nochmal hervorgehoben. Also was hat Martin Luther das Wort bedeutet, die Schrift bedeutet? Man kann sagen, unermesslich viel. Also man weiß heute, dass Martin Luther in einem Anführungszeichen frommen Elternhaus aufgewachsen ist. Fromm hieß aber etwas anderes, als wir heute unter fromm verstehen. Also die Mutter von Martin hat ihm nicht biblische Geschichten erzählt, sondern die Mutter von Martin hat ihm Heiligenlegenden erzählt, Marienlieder gesungen, Segenssprüche aus dem Gottesdienst, die sie sich gemerkt hat, mitgegeben. Sie hat liturgische Formeln benutzt und in der Wohnung von Luthers gab es Amulette, um vor dem Schutz böser Mächte zu schützen. Die Leute waren sehr abergläubisch, auch Familie Luther. Das verstand man damals unter einem frommen Elternhaus. Warum? Eine Bibel hat es einfach nicht gegeben. Also 1538 hat Luther geschrieben, vor 30 Jahren, also 1508, hat niemand die Bibel gelesen, denn sie war gänzlich unbekannt. Bis ich 20 war, hatte ich keine Bibel gesehen. Mit 20 hat er sie gesehen, weil er dann Mönch im Kloster war und da gab es dann Bibeln, wenn auch nur in Latein und Griechisch. Warum war das so? Die katholische Kirche war damals der Meinung, dass der normale Bürger, also du und ich, nicht die Bibel lesen sollten, weil dann kommen wir auf komische Gedanken und überlegen selber, was das bedeuten könnte, was da steht. Aber die Kirche hatte eine bestimmte Tradition, wie Dinge zu verstehen sind. Und dann war es einfacher, der Papst wusste, was richtig ist und wir konnten es nicht nachlesen. Das war so die Maxime der damaligen Zeit. Die katholische Kirche hat zudem gesagt, die Tradition der Kirche, also was der Papst gesagt hat, was Konzilien entschieden haben, sei ungefähr gleichwertig mit der Bibel selbst. Also das war der katholischen Kirche sehr wichtig, sich auf eine Tradition berufen zu können. Auf der anderen Seite gab es auch damals schon Menschen, die als Schwärmer bezeichnet wurden, die also gesagt haben, ich brauche gar keine Bibel. Der Heilige Geist sagt mir immer, was zu tun ist. Die Bibel, ich komme auch ohne zurecht, das gab es auch damals schon. Luther, der hatte sowohl die Tradition respektiert, der hat also nicht alles verworfen, er hat auch den Geist Gottes respektiert, aber nur, solange sie sich der Bibel gebeugt haben. Wenn etwas der Bibel widersprochen hat, wurde Luther sehr grantig und böse. Also muss ich das vorstellen, Luther ist 1521 auf dem Reichstag zu Worms vor dem Kaiser und er hat einen Tag Bedenkzeit, um zu widerrufen und dann, anstatt zu widerrufen, sagt er drei wichtige Dinge, die damals eingeschlagen haben, sage ich mal, wie eine Bombe. Er hat gesagt, der Papst steht autoritativ nicht über der Bibel, sondern unter ihr. Das hat dem Papst schon mal gar nicht geschmeckt, aber Luther hat gesagt, auch der Papst muss sich der Bibel beugen. Dann hat er als zweites gesagt, jeder Christ ist zum Lesen und Auslegen der Bibel befähigt und aufgefordert. Er hat vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen gesprochen, wir brauchen niemanden, der uns alles sagt, was gut und richtig ist, wir selber dürfen lesen, was Gott uns zu sagen hat. Und ein drittes hat er gesagt, jeder müsse den an der Bibel gebundenen Gewissen mehr gehorchen als Konzilien, Dogmen, als der Kirche. Wenn jemand überzeugt ist, die Kirche irrt, weil der Bibel das steht, hat gesagt, dann gilt die Bibel und nicht das, was Konzilien sagen. Ihr könnt euch vorstellen, der Papst war nicht glücklich über diese Einstellung Luthers, der Kaiser auch nicht. Aber das war der Grund, warum Luther auf dem Reichstag zu Worms seine Thesen nicht widerrufen hat. Wir lesen ein Zitat, wenn du einmal weitermachst. So hat er auf dem Reichstag gesagt, so bin ich durch die Stellen der Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen im Worte Gottes. Und dieses hier stehe ich und kann nicht anders, hat er vielleicht gar nicht so gesagt, man weiß es nicht, aber im Prinzip steht es hier. Er hat gesagt, ich kann nicht zurück, ich bin gebunden an das, was ich in der Schrift erkannt habe. So wichtig war Luther, das, was er in der Bibel gelesen hat, dass er bereit war, sein Leben zu opfern, denn er wusste nicht, wie es weitergeht. Einige Jahre später wurde dann auf einem evangelischen Konzil die Konkordienformel erlassen, die Heilige Schrift ist die einzige Regel und Richtschnur aller Lehren und aller Lehrer. Und daran hat Luther festgehalten. Die Bibel ist die einzige Richtschnur aller Lehren und Lehrer. Mal die Frage an uns, wer ist unsere Richtschnur im Alltag? Was prägt mich, was lasse ich entscheiden, was gut und richtig ist? Demokratie, so wichtig die Demokratie ist, hätte Luther gesagt, kann das, was Gott in der Bibel sagt, nicht ersetzen. Also Luther hätte gesagt, nicht die Mehrheit hat Recht, sondern Gott hat Recht. Die Medien, die wir nutzen und was ja auch schön ist und vorteilhaft ist, aber Luther hätte auch gesagt, nicht die Medien haben Recht mit dem, was sie sagen, sondern Gottes Wort hat Recht. Die Leute in deiner Klasse, in der Uni, bei der Arbeit, die Meinung, die da herrscht, hätte Luther gesagt, die ist sicher wichtig und auch manchmal gut zu befolgen, aber nicht sie sind das letzte Wort, sondern Gottes Wort. Das war Luther wichtig. Darum hat er angefangen, die deutsche Bibel zu übersetzen, weil er eben wollte, dass du und ich, dass wir auch Bibel lesen können. Man muss wissen, zu der Zeit Luthers gab es schon Teile des Neuen Testamentes in Deutsch, aber die waren zum Teil grottenschlecht übersetzt, hatten auch manche schlechten Vorlagen aus dem Grundtext und niemand wusste auch, wer sie übersetzt hatte, weil sich keiner getraut hat, seinen Namen bekannt zu geben. Man weiß es aus England, da hat der Wycliffe die Bibel ins Englische übersetzt. Dafür wurde er 1415 vom Konzil zum Tode verurteilt, zum Ketzer erklärt. Er war aber schon vor einem Schlaganfall gestorben. Man hat dafür nachträglich seine Knochen ausgegraben und verbrannt, um deutlich zu machen, wie man mit Ketzern umzugehen hat, die sich anmaßen, die Bibel in die Sprache des Volkes zu übersetzen. Das Problem in Deutschland war, da konnte man schon verbrannt werden, bevor man tot war. Und darum haben manche eben sich auch nicht getraut, die Bibel überhaupt anzupacken und zu übersetzen, vor allem nicht mit ihrem Namen. Also wenn Luther die Bibel übersetzt und auch noch seinen Namen drunter setzt, dann war er sehr mutig. Luther war auch sehr fleißig, muss man sagen, was die Bibelübersetzung anging. Als er auf der Wartburg war, als Junker Jörg, hat er am Tag 10 bis 12 Seiten aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt. In 11 Wochen das ganze Neue Testament. Man könnte sagen, der hatte ja da nichts anderes zu tun auf der Burg, aber man musste schon konsequent arbeiten, um das zu schaffen. Das Alte Testament hat ein bisschen länger gedauert, da hat er dann ein Team von Mitarbeitern dazugenommen. Die haben dann immerhin 12 Jahre gebraucht, um das Neue Testament zu übersetzen. 10 Leute, aber das Neue Testament in 11 Wochen. Das war eine großartige Leistung. Selbst Heinrich Heine, der nicht als Christ ist, hat mal gesagt, er hat nicht verstanden, woher Luther diese deutsche Sprache hergenommen und entwickelt hat. Er hat gesagt, das hat mit dazu geholfen, dass Deutschland geeint wurde. Selbst der hat über diesen sprachlichen Erfolg von Luthers geschwärmt. Wie ist Luther mit der Schrift umgegangen? Das ist auch wichtig. Für Luther gab es einen großen Grundsatz beim Umgang mit der Schrift. Für ihn war wichtig, was Christum treibt. Also was den Gekreuzigten, den Gestorbenen, den Auferstandenen treibt, das war für ihn letztlich das Wort Gottes. Man könnte sagen, wenn du einmal weitermachst, Luther hatte, wie wir alle, eine Brille auf, durch die er die Bibel gelesen hat. Keiner von uns kann die Bibel ohne Brille lesen, im übertragenen Sinne. Wir alle haben Vorverständnisse. Für Luther war das Vorverständnis, was Christum treibt. So hat er die Bibel gelesen. Darum konnte er zum Beispiel den Jakobusbrief als strohende Epistelbrief ziemlich ans Ende setzen, weil er sagte, da ist von Christus wenig die Rede. Er hätte den Jakobusbrief sogar am liebsten aus dem Neuen Testament gestrichen. Aber Luther war wenigstens so, dass er gesagt hat, es gibt auch Menschen, die sind anderer Meinung als ich, darum lasse ich es in der Bibel drin. Aber das war sein Kriterium, was Christus treibt. Man muss sagen, dieses Kriterium ist wichtig, aber es wird nicht der Bibel im Ganzen gerecht, denn viele Stellen im Alten Testament weisen nicht unbedingt auf Christus hin, sind aber ganz wichtig zu verstehen für die Geschichte des Volkes Israel. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Luther hätte das eben unter dieser Brille gesehen, aber es hat ihn trotzdem geprägt. Man hat auch so gelesen. Ich möchte euch nochmal so machen, ich mache die Erfahrung, dass viele Christen Probleme mit dem Alten Testament haben und sagen, das Alte Testament ist für sie sehr schwierig zu verstehen. Ist es auch. Manchmal auch ungewöhnlich, vielleicht manchmal auch blutig. Und manche würden das Alte Testament gerne weglassen. Wer das möchte, kann sich aber zum Beispiel nicht auf Martin Luther berufen, denn Martin Luther hatte eine sehr hohe Meinung vom Alten Testament. Er hat geschrieben, das kannst du auch einmal einblenden, man darf das Alte Testament nicht verachten, man muss es sogar gründlich lesen. Hier wirst du die Windeln und die Krippe finden, in der Christus liegt. Also Luther wusste, die Bibel von Jesus und der Apostel war ja das Alte Testament. Darum hat Luther eine sehr hohe Achtung über das Alte Testament gehabt. Und ich denke, wir Christen tun gut daran, auch im Alten Testament zu lesen, weil das ein Hinweis ist auf Christus. Vieles nur zu verstehen ist, was Jesus getan hat, wenn man das Alte Testament kennt. Wisst ihr, wenn Luther die Bibel gesehen hat, dann hat er mal gesagt, das ist für ihn wie ein Wald voller Bäume und an diesen Bäumen hängen viele Früchte. Und dann hat er auch diesen schönen Satz gesagt, einmal nur dieses Bild, stellt euch vor, er hat dann gesagt, es ist kein einziger großer Baum in diesem Wald, daran ich nicht geklopft und ein paar Äpfel oder Birnen davon gebrochen und geschüttelt habe. Also Luther sagt, wenn man an der Bibel schüttelt, sie richtig liest, sie prägt, dann fallen immer irgendwo ein paar Äpfel oder Birnen runter, die man gut genießen kann. Es ist reich an Wort Gottes und man soll sich damit beschäftigen. Das war Luther wichtig. Damit möchte ich jetzt einen Bogen zu uns schlagen, wieso sich heute das Bibellesen noch lohnt. Wir leben in einer Zeit, da ist es leichter bei YouTube was zu gucken oder sich mit dem Internet zu beschäftigen. Man findet fast auf alles eine Antwort im Internet, auch auf Fragen, die noch außer einer Person gar keiner hatte. Also im Internet findet man fast alles. Trotzdem ist Luther der Überzeugung, dass es für Christen auch heute noch unverzichtbar ist, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Wir brauchen ein Fundament, ich habe es am Anfang vom Kompass gesprochen, man braucht ein Fundament, das trägt. Worte, die auch morgen noch gelten, morgen Worte, auf die ich mich verlassen kann. Darum hat Jesus einmal über die Bergpredigt, aber ich denke, auch gilt auch für das ganze Wort Gottes, in der Bergpredigt diesen Satz gesagt, wenn du einmal weitermachst, Matthäus 7, Vers 24. Man sieht das auch an diesem Haus. Ich habe extra ein Bild gesucht, die das unterstreichen soll. Darum, wer diese meine Worte hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Also sagt Jesus selber, wenn du für dein Leben ein Fundament brauchst, das Bestand hat, ist es das Wort Gottes, das gehörte, gelesene und getane Wort Gottes. Also ein Fundament, das wir haben, das wir nutzen sollen. Luther hat ein zweites, warum es sich lohnt, die Bibel zu lesen, weil die Bibel ein Schatz ist. Ich möchte euch mal aus dem Psalm einen Vers lesen, wenn du einmal weitermachst. In dem Psalm heißt es im Psalm 119, welch eine Köstlichkeit sind deine Worte, sie sind noch süßer als der beste Honig. Für uns ist dieser Satz vielleicht nicht mehr so eindrücklich, aber zur Zeit Jesu war es wohl so, dass wenn ein Rabbi Schüler hatte, die 6 Jahre alt wurden, die angefangen haben, die Bibel zu lesen, zu lernen, zu lesen, hat er ihm am ersten Schultag eine mit Honig überträufte Schultafel gegeben, weil Honig zum einen das Kostbarste war, was die Kinder, nicht das Kostbarste, das Süßeste, Angenehmste war, was man damals kannte, weil es als Zeichen des Segens Gottes galt. Er wollte das Volk Israel in ein Land führen, in dem das Milch und Honig fließen. Also Honig war etwas Besonderes, Süßes, Angenehmes. Und dann durften die Kinder diese Schultafel abschlecken. Und dann hat er ihnen gesagt, Erinnere dich daran, dass Gottes Wort so süß ist wie dieser Honig. Es ist angenehm und kostbar im Geschmack. Es soll dich daran erinnern, dass es ein Vorrecht ist, Bibel lesen zu können. Du hast einen Schatz, den Gott gegeben hat. Und dann hat der Rabbi gesagt, möge es dir gehen wie Hesekiel, der die Schriftrolle aß und sagte, sie ist süß wie Honig. Ich habe manchmal den Eindruck, dass für uns Christen manchmal heute die Schrift eine Last geworden ist. Eigentlich sollte es eine Lust sein, eine Freude, es ist etwas Besonderes, dass wir Gottes Wort haben dürfen. Dass Gottes Weisheit in diesem Wort zu finden ist. Warum lohnt es sich noch, die Bibel zu lesen? Weil in der Bibel Hoffnung zu finden ist. Hoffnung, die trägt und hält. Jesus begegnet interessanterweise Fragen von Menschen immer oder fast immer mit Aussagen wie denen, die wir hier lesen. In Matthäus 12, Vers 3 sagt er den Menschen, habt ihr nicht gelesen? Oder in Matthäus 22, die nächste Stelle, ihr kennt weder die heiligen Schriften, noch wisst ihr, was Gott in seiner Macht tun kann. Jesus weiß, und Luther wusste es auch, das Lesen der Bibel öffnet die Augen für die Größe Gottes. Wer die Bibel liest, wird sehen, wie Gott groß ist, ohne dass Gott die Menschen dabei wertlos macht, aber wir haben einfach einen Blick für die Größe Gottes. Martin Luther war überzeugt, es gibt nur einen Anker, der in den Stürmen des Lebens wirklich trägt. Das ist eben Christus und sein Wort. Also Hoffnung haben wir Menschen sicher viele, viele, die auch gut sind, aber gesagt, wenn es eng wird, haben Christen oft nur diese eine Hoffnung, die sie trägt, Gott und sein Wort. Und wenn man so einen Vers, solche Verse liest, dann ist es wie wenn Gott zu uns sagt, du hast keine Hoffnung mehr, dann lies doch, was ich in deiner Situation mit anderen Menschen getan habe in der Schrift. Und du wirst sehen, dass es auch für dich Hoffnung gibt. Ich kann auch mit dir und mit dem, was dich beschäftigt, umgehen, fertig werden, dir helfen, beistehen. Also vielleicht haben wir hoffentlich jetzt so ein bisschen erkannt, dass wir einen großen Schatz haben in der Bibel, den es sich lohnt zu lesen. Luther wollte aber, dass die Menschen auch wissen, wie sie jetzt Bibel lesen können, wie sie damit umgehen können. Und ich möchte euch diese Tipps von Luther auch mitgeben auf dem Weg, weil sie auch heute noch sehr praktisch sind und gut umsetzbar sind. Zitate, wie man mit dem Bibellesen eben das handhaben kann. Wichtig ist, dass man anfängt, die Bibel erstmal zu öffnen oder wie Corrie ten Boom das gesagt hat, einmal weitermachen. Die Bibel ist wie eine Bank, am hilfreichsten, wenn sie geöffnet ist. Also wenn du mal zur Bank gehst und die ist zu, das ist ärgerlich, weil dann, es gibt ja Gott sei Dank Bankomaten, aber sonst wäre es schwierig. Er hat gesagt, die Bibel ist am hilfreichsten, wenn sie geöffnet ist, wenn man drin liest. Und Luther hatte so einen Dreiklang, wie Bibellesen aussehen soll. Und ich finde, das gilt bis heute als hervorragendes Mittel, um Bibel zu lesen. Luther beginnt, wenn du einmal weitermachst, mit dem Gebet. Im Griechischen steht, im Lateinischen spricht er von Oratio, das Gebet. Luther war überzeugt, wenn ich Bibel lesen will, muss ich mit dem Beten anfangen. Er hat es so zitiert, einmal weitermachen. Er hat geschrieben, knie in dein Kämmerlein nieder und bitte mit rechter Demut und Ernst zu Gott, dass er dir durch seinen lieben Sohn seinen Heiligen Geist geben wolle, der dich erleuchte, leite und dir Verständnis gebe. Denn Luther wusste, auch der Leser steht nicht über der Schrift, sondern wie der Papst unter ihr. Und was uns dabei hilft, ist, wenn wir mit dem Beten anfangen, denn der Geist öffnet uns die Schrift. Bibel lesen, die Bibel verstehen kann ich nur, wenn Gott mir mit seinem Geist Weisheit gibt. Darum soll man mit dem Beten anfangen. Wer die Bibel nicht betend liest, steht in der Gefahr, sie nur durch die Brille seiner Vernunft zu lesen. Und dann kommt man manchmal zu Lösungen, die zwar nett klingen, aber mit dem, was in der Bibel gemeint ist, gar nichts zu tun haben. Also wenn du die Bibel besser kennenlernen willst, der erste Schritt, beten. Herr, zeige mir, was du mir sagen willst. Ein zweites, was Luther dann gesagt hat, der nächste Schritt wäre Meditatio, Nachsinnen. Wir verstehen heute unter Meditation so Achtsamkeit, innerlich leer werden, zur Ruhe kommen. Im Mittelalter hat man unter Meditieren was anderes verstanden. Das war das regelmäßige Rezitieren von Bibelworten, von Psalmen, sich intensiv damit beschäftigen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Kuh. Kühe setzen sich manchmal, legen sich manchmal hin, um wieder zu käuen. Und im geistlichen Sinne, meinte Luther, dürfen wir Menschen durchaus Wiederkäuer werden. Ein Wort durchdenken, drüber nachdenken, sich beschäftigen. Und er hat zum Beispiel gesagt, wir machen oft den Fehler und nehmen riesenlange Texte aus der Bibel. Luther hat gesagt, wenn du am Abend schlafen gehst, nimm doch etwas aus der Heiligen Schrift mit zu dir ins Bett, um es im Herzen zu erwägen und es gleich wie ein Tier wiederzukäuen und damit sanft einzuschlafen. Und dann sagt er, das soll aber nicht viel sein, eher ganz wenig, aber gut durchdacht und verstanden. Und wenn du am Morgen aufstehst, sollst du es als Ertrag des gestrigen Tages vorfinden. Also wenn wir heute manchmal mit Kopfhörern im Bett schlafen und Sprachen laufen lassen, weil wir denken, wir könnten morgens die Vokabeln besser, das wusste Luther auch schon. Der meinte, wenn man mit einem Bibelwort einschläft, das durchdenkt, darüber gebetet hat, dann wird dieser Ertrag einen in den nächsten Tag geleiten und prägen. Also hab den Mut, kleine Abschnitte zu lesen, beten zu lesen, darüber nachzudenken, was willst du damit sagen, was bedeuten diese zwei Verse oder die drei Verse. Das ist besser, als einen Riesentext zu lesen und nichts zu verstehen. Und das Dritte, was Luther zum Bibellesen gesagt hat, die Anfechtung, das klingt jetzt ein bisschen komisch, das erste war Oratio, Meditatio, jetzt kommt Tentatio, die Anfechtung. Luther hat gemerkt, wer sich mit der Bibel beschäftigt, wird angefochten. Und zwar von anderen Menschen, die merken, dass man vielleicht durch die Bibel jetzt eine andere Meinung zu bestimmten Themen hat. Von sich selber, vom Widersacher, der nicht möchte, dass man sich mit der Bibel beschäftigt. Aber Luther war sogar der Meinung, das ist gut so. Denn wenn man angefochten wird, dann treibt einen das noch tiefer in die Bibel, noch näher zu Jesus. Er hat gesagt, eigentlich ist es gar nicht schlimm, sondern ein gutes Zeichen, sich dann intensiver mit Jesus zu beschäftigen. Man wird dann noch stärker, hat gesagt, dann kann man ein richtiger Doktor werden, weil man sich einfach mit der Bibel auseinandersetzen muss. Ich finde das ganz praktisch, das kann man auch ganz praktisch mitnehmen, vielleicht diese Woche mal probieren, wenn man es noch nicht so gemacht hat. Mit dem Beten anfangen, über einen kurzen Text meditieren, im biblischen Sinne meditieren und sich dann nicht wundern, wenn man vielleicht hinterher sogar irgendwie angefochten ist oder wird. Anfechtung ist manchmal auch gut, um Dinge, die wir falsch geglaubt haben, zu korrigieren. Anfechtung ist nicht grundsätzlich was Schlechtes. Es soll uns ja zu Christus führen und treiben. Also ich möchte die Predigt zu einem Schluss bringen. Luther war der Überzeugung, wer die Bibel hat, wer die Bibel liest, er hat einen Maßstab, der ihm hilft, im Alltag besser zurechtzukommen, sein Leben von Gott her zu leben, und er wird durch die Bibel geprägt. Das sagt die Bibel selber auch in 2. Timotheus 3, 16 bis 17, wenn du einmal weitermachst. Da ist von dem inspirierten Wort Gottes, dem eingehauchten Wort Gottes die Rede, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Nimm das einfach so mit, die Beschäftigung mit Gottes Wort prägt uns, verändert uns auf eine gute Art und Weise. Vielleicht ist es mal wieder Zeit, sie in die Hand zu nehmen und reinzuschauen. Im Moment ist es nicht ganz so leicht, ist Hesekiel dran. Ist nicht immer ganz einfach, aber wenn man es so handhabt, wie Luther das geschrieben hat, kleine Texte, beten, dann, glaube ich, kann man auch da sehr beschenkt werden. Zudem gibt es manchmal gute Erklärungen, die man lesen kann. Bibellesen lohnt sich. Es hat unser Land geprägt. Mit durch die Reformation, die Bibel ging rum, wie die ersten Ausgaben von Luther waren ganz schnell ausverkauft der Bibel, obwohl die Bibel damals 1,50 Gulden gekostet hatte, das war unwahrscheinlich viel Geld. Aber die ersten 3000 Exemplare waren sofort verkauft und ich weiß nicht, wie viele Auflagen danach kamen und Menschen sich damit beschäftigen konnten, was Gott selber in ihr Leben spricht. Ich möchte euch Mut machen, mir Mut machen, das auch zu nutzen, diesen Reichtum, den wir haben. Und ich freue mich, dass wir dann am Dienstag zu dem Höhepunkt kommen, Christus selbst, was eben Luther besonders hervorhebt, dass Christus die Mitte ist, die Mitte deines und meines Lebens, die Mitte, die wir brauchen. Amen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir für die Beschäftigung mit deinem Wort, dass das für Martin Luther so wichtig gewesen ist. Ja, dass er gesagt hat, ist die einzige Richtschnur, Regel und Richtschnur für alle Lehren und Lehrer. Herr, du weißt, was manchmal in unserem Leben die Richtschnur ist. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir daran lesen können. Und wir wollen dich bitten, dass wir diesen Kompass und dieses Fundament auch nutzen. Ich danke dir, dass es auch ein Schatz ist, in dem wir Hoffnung finden für unser Leben. Gib, dass wir davon Gebrauch machen, dass wir nicht zuerst im Internet nach Antworten suchen, sondern auch wirklich in deinem Wort gucken, was du zu bestimmten Themen zu sagen hast. Danke, Herr, dass du uns das Wort in Deutsch geschenkt hast, dass wir es lesen können in verschiedenen Übersetzungen. Und danke, Herr, dass dieses Wort immer wieder auf dich hinweist, auf Christus, die Mitte, auf Christus, den Mittler, auf Christus, unseren Herrn, den lebendigen Gott. Dir sei Lob, Preis und Ehre. Amen. Und das wollen wir jetzt singen mit einem Lied von Werner Arthur Hoffmann. So sind deine Worte, Worte des Lebens.